Christiane?
Ja, Daniel.
Glaubst du an Geister?
Nein.
Und hattest du schon mal einen Chef, der für dich wie ein Vater war?
Nein.
Und warst du schon mal jemals eine Sekretärin?
Auch das nicht, nein. Ich kann mit dieser Folge nicht viel relaten, wie du merkst.
I see, I see.
Episode Memory. Gedanken nach dem Abspann. Christian und Daniel besprechen Akte X.
Herzlich willkommen zu unserem kleinen Akte X. Es ist ein Rewatch-Podcast, für mich ist es ein First-Watch-Podcast, für dich ist es ein Rewatch-Podcast.
Na, teilweise, ne? Also die Folge hier war mir auch neu.
Alles klar, wie heißen wir denn?
Episode Memory.
Und woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man uns kennen?
Also mich kennt man zum Beispiel von Brainflix oder der Wendeltreppe ins Nichts.
Und ich mache den Podcast Spätfilm, wenn ich nicht über Akte X spreche. Ja, wir schauen uns durch die erste Staffel, sind bei Folge 6 angelangt, Shadows, Schatten im Deutschen. Hast du eine einleitende Bemerkung oder sollen wir gleich in die szenische Besprechung springen?
Gleich rein, bitte.
Soll ich anfangen?
Mhm.
Wir sehen am Anfang wie habe ich das im Studium gelernt? Es ist eine induktive Exposition, in dem wir lauter kleine Details sehen des Büros. Wir sehen zum Beispiel ein Namensschild Howard Crave, dann ein Wahlspruch One today is worth two tomorrows und irgendwie beides mal das to, also wie zu und dann minus day und two minus morrows. Und es ist, ich glaube, Benjamin Franklin oder so. Ich meine, wir sehen jetzt tausendmal dieses Schild, ich habe es mir nicht gemerkt. Und dann sehen wir einen älteren Mensch, der dann mit verschiedenen US-Präsidenten Fotos abgebildet sind. Wir hören auf der Tonspur die ganze Zeit eine Frau, die weint und sehen dann da, dass es irgendwie eine Angestellte ist, die da aufräumt in dem Büro. Und dann kommt mein Favorite-Charakter in der Folge, nämlich die Geldlady, die da fröhlich den Paycheck verteilt und sagt, oh, jetzt nimmst du doch nicht so zu Herzen. Und dann sagt die Frau so, ja, das ist das erste Mal, dass sie erlebt hat, dass jemand sich selbst das Leben genommen hat. Und als sie das Büro verlassen, sehen wir noch, wie sich das Schild mit dem Wahlspruch ein Stück von alleine bewegt. Hattest du da schon einen Verdacht, worum es in dieser Folge geht?
Ja, ich habe schon mal den einen oder anderen Film gesehen. Also wenn sich Dinge von alleine bewegen, ja, kann das ja nur irgendwie Telekinese oder Geist sein. Und naja, hier ist es irgendwie beides.
Ja, also ja, es fand ich dann auch tatsächlich überraschend, wie explizit das dann bald wird. Komme ich zum Schluss im Fazit drauf. Wir sehen in der nächsten Szene Lauren, wie wir später erfahren, dass sie Lauren heißt. Ich glaube, in der ersten Szene haben wir es noch nicht gehört, ich weiß es nicht. Wie sie am Geldautomat steht. Ich weiß nicht, was sie da macht. Sie hat einen Umschlag in der Hand. Sie sagt später, sie wollte ihren Lohn einzahlen. Konnte man früher Lohnchecks an Automaten einzahlen und dann wurde das dem Konto gut geschrieben? So, irgend sowas macht sie, aber dann wird sie überfallen. Aber Schnitt und wir sehen dann so zwei Jugendliche, die da irgendwie durch so eine Alley laufen.
Zwei Raudis.
Zwei Raubedis, also richtige. Ein Mann und eine Frau und die haben dann den Plan, auf so einer Feuerleiter zu übernachten. Und wollen die so runterziehen und die klemmt und irgendwann kriegen sie sie locker und dann fallen da die Leichen runter von den beiden Typen, die Lauren überfallen haben.
Aber nicht sehr blutig, also die sehen irgendwie relativ unversehrt aus.
Ja. Ich habe ja auch tote Fragezeichen stehen, da war ich mir noch nicht ganz sicher, ob sie wirklich tot sind. Oder ich weiß, vielleicht war ich mir auch nicht sicher, ob es die gleichen Typen sind. Wir sehen dann jedenfalls Scully und Mulder, wie sie in ein Leichenschauhaus mal wieder gerufen werden. Ich finde, wir sollten langsam, oder ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, wir sollten mal so eine Strichliste, so ein Bingo machen, was man, also und ich glaube, Leichenschauhäuser gehört zu einer guten Akte X-Folge dazu. So. Da haben wir noch so einiges in dieser Folge, sage ich mal, so wiederkehrende Themen. Da, tatsächlich, aber auch wahrscheinlich der einzige schöne Shot in dieser Folge, wie sie so, wir sehen zuerst ihre Schuhe Und die laufen auf so einem rot-blau geleuchteten Boden, so wo hinten halt noch irgendwie so ja Warnlichter oder so von den Autos sind. Das hat mir sehr gut gefallen. Und sie kommen dann eben da in diesen Leichenschauraum und da stehen dann so zwei sprachlose Gestalten rum. Und Mulder schlussfolgert sofort, you're not FBI, aber die sagen halt einfach überhaupt nichts.
Ja, irgendwelche anderen Polizeieinheiten, die sich sehr unkooperativ oder unfreundlich verhalten, das ist auch ein wiederkehrendes Motiv.
Auf jeden Fall. Bing. Auch die Frau kam mir unglaublich bekannt vor. Ich habe eben in die IMDb geguckt, kann ich sagen, woher, aber ich kann sagen, dass sie über 200 Credits hat. Also die spielt halt in jede Menge Serien immer so in einzelnen Folgen mit. Von daher habe ich sie wahrscheinlich in diversen Folgen schon mal gesehen. Und dann bewegen sich die Leichen, weil die Pathologin sagt, es sei eine elektrostatische Ladung oder sowas. Da sei noch viel elektrostatische Energie in diesen Leichen und deswegen zucken die, das käme schon mal vor.
Obwohl sie seit 6 Stunden tot sind, sind sie auch noch warm. Also irgendwas geht da vor sich, aber die wollen nichts rausrücken, die beiden AgentInnen.
Jedenfalls, wir erfahren noch, dass ihre Throats crushed from the inside, also ihre Hälse sind von innen zerstört worden, ohne dass irgendetwas außen sie gewirkt hätte oder so. Aber so sind sie offensichtlich gestorben. Wir erfahren außerdem noch, dass sie 60 Flugminuten entfernt herstammen. Das ist so ziemlich das Einzige, was die Leute, die nichts sagen wollen, verraten.
Ja, so ist das. Was wir dann halt als nächstes sehen, ist, dass diese Untersuchung beendet ist und dass Mulder, also Scully hat schon den Verdacht, so Mulder, du hast doch gerade nicht alles gesagt, was du weißt und so weiter. Weil sie wurden halt gefragt, kennen sie sowas aus irgendwelchen X-Akten? Weil das der eigentliche Grund ist, warum sie dazu geholt wurden. Und er sagte, nee, aber dann verrät er Scully, nee, ich weiß da doch, also das kenne ich schon alles. Das gab schon in verschiedenen X-Akten, aber nicht alles auf einmal. Wo ich dachte so, ja, okay, aber wollt ihr das wirklich so 1 Meter von diesem Raum entfernt besprechen? Geht doch lieber erstmal raus.
Interessant fand ich auch, Scully fragt Mulder, wer waren die? Und er meint so, ach, keine Ahnung, CIA, NSA, irgendwelche Typen, die der Regierung helfen, den nächsten Skandal zu vertuschen. Spoiler, es wird auch nie weiter aufgeklärt, obwohl zu einem späteren Zeitpunkt der Folge die auch eng zusammenarbeiten, aber da sind Scully und Mulder offensichtlich gutgläubig und arbeiten mit denen zusammen, auch wenn sie nicht wissen, zu welcher Organisation die eigentlich gehören.
Ja, vielleicht kommt dann so ne der gute Wille durch, dass man ja auch diesen Fall einfach auflösen möchte und der Frau zurecht verhelfen und was weiß ich. Aber ja, also ich glaube, das ist auch vielleicht einfach so ein bisschen Gelaber, dass CIA und NSA da so ein bisschen ne Dinge vertuschen. Das ist ja auch Teil der großen Storyline.
Jedenfalls erfahren wir noch 2 weitere Details. Mulder sagt, dass die Typen durch Psychokinese getötet wurden. Und außerdem hat er irgendwie eine Brille dabei gehabt, auf die er Fingerabdrücke der beiden Typen gedrückt hat. Szenenwechsel, wir sehen Lauren, die zu spät ins Büro kommt und von der Obersekretärin angepumpt wird, woraufhin erstmal deren Tasse wie von allein umfällt. Die wollte nämlich Lauren nicht zum neuen Chef lassen. Aber der Chef hört, dass die Tasse umfällt. Also er hat ein wirklich sehr gutes Gehör und kommt dann raus und dann fragt Lauren, ob sie mal kurz mit ihm reden kann. Der lässt sie auch in ihr Büro und sie will kündigen, aber er sagt, er lässt sie nicht kündigen und greift ihr so ins Gesicht und in dem Moment zieht sich sein Armband, was er anhat, unangenehm zusammen. Ja, Lauren ist total verängstigt und er irgendwie sauer.
Ja, ist ja interessant, ne? Also ich meine, dass in diesen Fällen, die irgendwie Grundlage für die Folgen sind, immer mal wieder Gewalt durch Männer an Frauen thematisiert sind, das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Und hier halt auch wieder dieser Chef, der erstmal so tut, als wäre er ja voll auf ihrer Seite, aber dann sehr unangenehm, sehr eklig und übergriffig wird. Das sehen wir auch öfter mal. Ist ja halt auch ein Thema, ne?
Wir sehen dann Scully und Mulder bei der Recherche. Sie haben herausgefunden, dass die Opfer zu einer islamistischen Organisation gehören und möchte auch kritisieren, das ist ja ein ganz schlimmer Trope, dass Araber im Film sind immer Islamisten oder irgendwie Ölscheichs, so was anderes dürfen die nicht spielen. Ich dachte, das wäre eigentlich so ein 11. September-Phänomen, aber offensichtlich schon in den 90ern so. Die finden jedenfalls heraus, dass die aus Philadelphia stammen.
Wegen der 60 Air Minutes.
Denn sie finden erst heraus, dass die aus Philadelphia kommen und dann sagt Mulder, das ist 60 Air Minutes entfernt. Aber wo ich mich noch amüsierte und dann sagtest du aber noch so, der war da bestimmt schon öfter und tatsächlich sagte er am Ende der Folge, sagte er, war ja schon hunderte Male in Philadelphia und hat noch nie die Liberty Bell gesehen, aber da kommen wir später zu.
Dann sehen wir noch eine Überwachungskamera-Aufzeichnung und das ist echt das bescheuertste der ganzen Folge.
Ja. Also wir sehen den Überfall und dann halten sie das Bild an und dahin ist wirklich ein Fleck im Hintergrund, mehr ist es nicht, aber Scully und Mulder schließen daraus, da war noch eine weitere Person und es, also es könnte Dreck sein auf der Kamera, es könnte Nebel sein, es könnte eine Abgaswolke sein, es könnte einfach alles sein. Aber sie schließen daraus, da war noch eine weitere Person.
Und das Geile ist ja, dass sie mit diesem Überwachungsvideo dann zu Lauren gehen und erstmal fragen, kennen sie diese beiden Männer hier, die sie überfallen haben? Und erst druckst du so ein bisschen rum und sagt, nee, kenne ich nicht. Und dann fragt Scully, aber kennen sie diese dritte Person?
Ja, genau. Das ist wirklich ein gutes Indiz. Aber da fand ich auch davor schon, sie klingeln halt und Lauren sagt so, wer ist da? Und sie so, FBI. Und sie sagt irgendwie, ich will ihnen nichts sagen oder sowas. Und Mulder daraufhin, können wir im Moment reinkommen? Und geht einfach, drückt sie so zur Seite und geht einfach in ihre Wohnung rein. Und ich dachte, okay, das ist jetzt auch nicht das 1A-Polizeiverhalten. Ja, aber Lauren will einfach nichts sagen, weswegen Scully und Mulder unverrichteter Dinge wieder abziehen. Mulder drückt ihr noch seine Karte in die Hand. Und als sie dann ins Auto steigen, was passiert da?
Ja, da verliert Mulder die Kontrolle über diesen Wagen und baut einen kleinen Unfall. Also ich glaube, ich meine, was ich ein bisschen kritisiere, ist, dass diese Mysterien in den Folgen dann doch relativ lange brauchen, um aufgelöst zu werden, weil an dem Punkt ist ja schon völlig klar, die Frau hat einfach einen sehr frechen Schutzengel in Person ihres ehemaligen Chefs, der möglicherweise sich suizidiert hat, vielleicht auch nicht. Naja, und musste offenbar auch in gewisser Weise, oder sie wurde nicht von ihm beschützt vor den FBI-Agenten, aber da musste er jetzt mal so ein bisschen durchgreifen und hier die Grenzen aufzeigen. Und deswegen dieser Unfall.
Mein Lieblings, also das Auto schoss so rückwärts und es schoss wirklich lange rückwärts die Straße runter. Trotzdem war mein liebster Moment, dass dann so am Ende der Szene Lauren und Mulder nochmal so einen dramatischen Blick, also wir sehen halt einmal so Schnitt auf sie, sie guckt so dramatisch, Schnitt auf Mulder und er guckt so dramatisch zurück, obwohl die jetzt irgendwie, keine Ahnung, hunderte Meter voneinander eigentlich sein müssten. Das war sehr schön. Nächste Szene. Wir sehen, wie Mulder da in der Werkstatt ist, wo das Auto untersucht wird. Und das Erste, was Scully halt fragt, so, war das Auto irgendwie defekt? Und dann sagte Mulder, nein, es war brandneu, es ist erst 100 Meilen gefahren. Da habe ich Fragen, ich habe eben nochmal nachgeguckt. Washington ist mehr als 100 Meilen von Philadelphia entfernt und also irgendwie hätte das Auto auch noch zu denen ins Büro kommen müssen oder so.
Die haben sich einen Flug genommen, die sind von Washington nach Philadelphia geflogen und haben sich da einen Leihwagen genommen.
Na gut, okay. Dann aber auf jeden Fall glühen die Lampen immer noch, obwohl sie aus sind, laut Mulder. Und das hängt natürlich wieder mit der elektrostatischen Energie zusammen. Es ist auch alles wieder ganz warm.
Ja, ja, das Auto hat sehr viel Elektrizität. Scully sagt dann auch, na, wie bei den Leichen. Und Mulder schließt dann daraus, na, was wäre denn, also das ist auch immer, wenn Mulder fragt, what if, was wäre denn, wenn sich die Energie einfach irgendwie entlädt, sowohl bei diesem Auto als auch bei den Leichen. Eine Psychokinetic Power sozusagen.
Und Scully meint dann, dass Lauren das Auto manipuliert habe und Mulder entgegnet, oder vielleicht war es ein Poltergeist. Also da sollten sie mal ihre Terminologie straight kriegen, weil ein Poltergeist ist ja, also so habe ich das in Horrorfilmen gelernt, ein Geist, der an einen Ort gebunden ist und dort Blödsinn macht. Und hier haben wir ja offensichtlich ein, wie du schon sagtest, eher so ein Schutzengel-Phänomen, ein Schutzgeist. Also ich finde, das sollte Mulder mit seiner Expertise wissen, dass das kein Poltergeist sein kann.
Also, aber Daniel, ich meine, wir reden hier über imaginierte Phänomene, dass es da möglicherweise nicht genau den richtigen Terminus gibt für diesen Fantasy-Ghost, das würde ich jetzt mal nicht so wirklich schwer ihm zugute halten. Also nein.
Ich finde, das muss schon konsistent sein. So, das ist, also weißt du, sonst setzt meine Suspension of Disbelief aus. Okay, wir haben ja, also da habe ich eh schon Probleme, dass es in dieser Welt Geister gibt. Das habe ich bis, also das, wie gesagt, ich kenne diese Serie nicht so gut und bisher wurde uns das noch nicht gezeigt. Komme ich noch drauf. Aber auch dieses, also wenn es Geister gibt, dann wird dadurch ja nicht alles andere ungültig. Und ich finde, dann sollten wir auch klar unterscheiden, welche Arten von Geister es gibt. Und dann sollte man sich da irgendwie an die Lore halten oder uns zumindest erklären, dass die Lore falsch ist.
Ja, aber wenn es doch dieses Phänomen eines nicht ortsgebundenen Geistes noch gar nicht gibt, dann nimmt man doch halt das nächstgelegene, was man kennt und sagt, na, das könnte sowas wie ein Poltergeist sein. Also du bist doch hier der Sprachwissenschaftler, jetzt sei mal hier nicht so ein Korinthenkacker.
Ich bin da skeptisch. Naja, wir sehen jedenfalls erstmal Mulder und Scully, wie sie Lauren beschatten. Und Lauren kommt irgendwie auf den Parkplatz ihrer Firma, wo gerade das Namensschild ihres alten Bosses, was riesig ist, wirklich überschrieben werden soll. Ist ja auch ja ein sehr schön sprechender Name, dass der Graves heißt, der Tote, nicht? Und weil das Schild ist natürlich so groß, damit auch Mulder und Scully von ihrem Auto aus den Namen lesen können und sich dort auf die Recherche begeben können. Wer war denn eigentlich dieser, ich glaube, Howard Graves?
Ja, und da finden sie raus, dass der sich offenbar suizidiert hat. Da gibt es einen Artikel in der örtlichen Zeitung und so finden sie es raus.
Die sie über Mikrofilm finden. Da möchte ich auch ein Bing setzen. Das haben wir zwar nicht in jeder Folge, aber das ist auch ein wiederkehrendes Motiv, dass wir in der Recherche Mikrofilm angucken.
Aber das hat man ja in vielen Filmen aus dieser Zeit.
Ja klar, also das ist halt, bevor es Computer, also großes Internetarchive gab, hat man halt so Zeitungen gespeichert. Sie gehen daraufhin auf den Friedhof. Da finde ich zwei Dinge bemerkenswert. Also sie besuchen das Grab von Howard Graves. Erstmal treffen sie dann einen Totengräber, der wirklich jeden zu kennen scheint auf dem Friedhof. Das ist also, der hat eine richtige Passion für seinen Job. Er sagt doch sowas so, ich bin der Letzte, der sie sieht. Weil Mulder fragt noch so, was gibt es hier sowas wie ein Archiv? Und so, ich kann nicht Ihnen alles erzählen.
Aber was der erzählt, das finde ich schon plausibel, dass der genau das weiß, weil wir ja finden ja raus durch ihn auch, dass sowohl Howard Graves als auch seine Tochter als auch seine Frau da liegen. Also da spinnt sich wahrscheinlich schon so ein bisschen die örtliche Lore und dass die Leute denken so, was ist mit den Graves los und warum haben wir hier jetzt schon drei Graves der Graves? Also das ist, glaube ich, schon was, was man sich auch gut merken kann.
Da war was. Das zweite Bemerkenswerte, was ich doch irgendwie strange fand, weil es wird erwähnt, dass halt Howard direkt neben seiner Tochter, die im Kindesalter verstorben ist und jetzt genauso alt wäre, wie Lauren beerdigt wird, während die Frau am anderen Ende des Friedhofs. Dann dachte ich noch so, ah, da ist jetzt, vielleicht hatten die eine Affäre oder sowas, aber es wird halt nie wieder aufgegriffen. So, das ist so, warum liegt die Frau am anderen Ende des Friedhofs?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das ist einfach eine random Information, die überhaupt keine Konsequenz hat.
Ah, dann sehen wir aber das nächste ganz große Bing, nämlich wir sehen Scully dabei, wie sie die Akte zu dem Fall schreibt. Das haben wir jetzt schon wirklich oft in den 6 Folgen gesehen. Und dabei hören wir ein Voice-Over, wie sie quasi die nochmal zusammenfasst, was wir bisher wissen.
Ja, da würde ich mir ein bisschen mehr Arbeitsteilung wünschen. Warum muss sie immer die Berichte schreiben? Warum macht Mulder das nicht auch mal?
Das stimmt, aber wir sehen dafür, also es geht weiter, wir sehen wirklich sehr viel so Recherchearbeit in dieser Folge. Es ist auch mehr als in anderen Folgen. Und zwar sehen Sie jetzt Fotos vom Haus von Lauren und die werden auch ganz geil, auch mein Liebling in so alten Filmen und Serien, die werden enhanced, also wo man offensichtlich nicht irgendwie, also klar, der hat ja da die Bilder mit so einer Spiegelreflexkamera gemacht, die hat ja schon eine gute Auflösung, sagt man da nicht, Körnung oder sowas, aber nein, wir sehen tatsächlich, wie halt dann am Computer in das Bild reingezoomt wird und dann kommt so Fragmentbildung und plötzlich klärt sich das Gesicht auf der Person, die eben noch unscharf war. Das ist so schön Science-Fiction, die man heute mit KI hinkriegt, die aber auch scheiße ist, so, weil das ist dann halt nicht das Gesicht, was wirklich da war, aber damals erst recht nicht. Genau, aber wir sehen nämlich da, dass hinter Lauren, die im Haus, also die Mulder im Haus fotografiert, und hinter ihr steht dann Howard Graves und wunderschön, er ist viel zu groß, also er wurde da einfach echt schlecht reinretuschiert in das Bild und Scully zieht daraus aber den Schluss, dass er noch am Leben ist und Mulder gleich not necessary.
Ja, genau. Ja, ob er noch am Leben ist oder nicht, das erfahren wir dann in der nächsten Szene. Da ist nämlich Lauren bei sich zu Hause in der Nacht und sie hört so Geräusche im Treppenhaus und dann geht sie dem nach und hört, dass irgendwie Wasser läuft in ihrem Bad. Und dann hört sie auch noch eine Männerstimme aus dem Bad, die da sagt, don't do this to me. Und dann geht sie rein und findet etwas Mysteriöses in der Dusche.
Genau, da ist Badewasser eingelassen in die Wanne und plötzlich bildet sich in dem Wasser Blut erst wenig, bis dann am Ende die ganze Wanne rot ist. Und dann, aus dieser Tatsache, schließt Lauren, dass Howard nicht Suizid begangen hat, sondern ermordet wurde. Das fand ich auch eine gewagte Konklusion.
Ja, also ich habe das in dem Moment gar nicht verstanden, aber ich meine, offenbar ist dieser Schutzengel nicht nur irgendwie beschützend, sondern will auch sozusagen die Wahrheit ans Licht bringen. Vorher kann er offenbar nicht ins Reich der Toten übergehen oder so.
Also in der Szene hat mich aber vor allen Dingen gestört, wie Lauren den Baseballschläger hält, weil sie bewaffnet sich mit einem Baseballschläger, was eine gute Idee ist, wenn du nachts Stimmen in deiner Wohnung hörst, aber sie hält ihn halt irgendwie so am oberen Drittel, was, dass man irgendjemanden damit gegen die Stirn klopfen könnte, aber also selbst wenn du nicht firm bist mit Baseballschlägern, hast du doch schon mal gesehen, wie die gehalten werden und wie man eben halt da die Hebelkraft ausnutzen kann. Achso, nee. Naja, jedenfalls Schnitt auf Mulder und Scully. Scully unterbreitet Mulder ihre Theorie, dass sie glaubt, dass Howard Graves seinen Tod nur vorgetäuscht habe, um da irgendwie, keine Ahnung, fiese Machenschaften zu machen. Und Mulder entgegnet, das ist sehr schwer, das hat bislang nur ein einziger geschafft. Elvis.
Ja, naja, der Witz hat nicht so richtig gezündet. Aber um dieser Theorie auf den Grund zu gehen, treffen sie sich mit einer extrem unmotivierten Pathologin. Die war mein Lieblingscharakter.
Ja, wollte ich auch sagen. Das kommt auch so, das Erste, was sie sagt, so, der ist sowas von tot.
Der hat 4 von 6 Litern Blut verloren. Da geht gar nichts mehr.
Ja, genau. Und er hat auch noch alle Organe gespendet. Nee, genau. Sie denken, sie können überhaupt nicht, finden keine Beweise mehr, dass er tot ist. Aber die Pathologin sagt sie, naja, der hat all seine Organe gespendet. Erstmal, Scully ist in dieser Folge modisch leider sehr langweilig. Sie trägt halt wirklich nur ihre Kostüme in wechselnden Farben. Aber mir ist aufgefallen, ist mir auch schon beim letzten Mal aufgefallen, wie unglaublich hässlich die Krawatten von Mulder sind. Er hat wirklich immer so die schlimmsten braun, grünen, überkandidelten Muster auf seinen Krawatten.
Ist mir nicht aufgefallen. Mir ist eher aufgefallen, dass Scullys Haare immer heller werden. Die waren jetzt fast schon blond und das gefällt mir nicht. Sie sollte die wieder ein bisschen dunkler färben, finde ich hübscher.
Und dann habe ich auch ein Problem mit der Aussage, er hat seine Organe gespendet, nämlich that is not how Organspende works, dass man jemanden, der Suizid begangen hat, wahrscheinlich Stunden später in der Badewanne findet und dann die Organe spendet, sondern die müssen halt aus einem quasi noch funktionierenden Körper, wo nur ein Mensch hirntot ist, entnommen werden und dann sofort auf Eis gelegt und in binnen kürzester zu der Person, die das Transplantat bekommt, gebracht werden.
Vielleicht war das Wasser in der Wanne aber auch extrem kalt.
Aber wir wissen, weiß nicht, ob er selbst auch noch warm war, wegen dieser ganzen elektrokinetischen Energie. Ich weiß ja nicht. Nee. Wir sehen auf jeden Fall dann die Abschiedsparty von Lauren und die Checklady kommt wieder vorbei. Ich glaube, die habe ich vorhin schon als meinen Lieblingscharakter. Aber die und die Pathologin sind die sind auf einer Ebene. Da kommt jetzt das modische Highlight der Folge, nämlich Lauren trägt eine Strickweste, eine weiße Strickweste, auf die so ich glaube, es sind, sollen Kakteen gestickt sind, aber die sind wirklich so, so wie man es wahrscheinlich in der Grundschule, wenn man irgendwie Stickunterricht hat, machen würde. Sieht wirklich ganz schrecklich aus, was sie da trägt. Das war auf jeden Fall das Mode-Highlight. Ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, Craves Very Dead nochmal. Ich weiß nicht warum. Fällt es da wieder?
Achso, das ist eine andere Szene, auf die du dich beziehst. Scully ruft zwischendurch nochmal Mulder an und sagt, er soll zu ihr hinkommen, weil die Dura-Mata belongs to him, wo ich dachte so, Moment mal, die Gehirnhaut wurde verpflanzt. Also das kann ich mir jetzt, also das ist auch nicht das, was ich mir unter Organspende vorstelle.
Genau, stimmt. Und dann daher, da sagt sie dann den Satz, er ist wirklich very dead. Das war den Satz, den vorher schon die Pathologin gesagt hat. Also wir haben den Beweis jetzt, dass Graves tot ist. Und dann wieder Schnitt zurück auf die Party. Sie, Lauren geht wieder in das Büro von dem neuen Chef und der bedroht sie, dass er weiß, dass sie es weiß und wenn sie was sagt, dann wird das schlimme Konsequenzen für sie haben. Woraufhin dann der Geist die Tür zuknallt und den Chef irgendwie, was mit dem hatte da auch irgendwas, ich glaube, den drückt er an die Wand oder so. Aber ich glaube, Lauren ruft dann, er soll das lassen und daraufhin bricht er das dann ab.
Ja, und dann sagt Lauren noch, er hat mir gesagt, dass du Howard getötet hast. Also, ne, also sie sagt hier, der tote Howard hat mit mir gesprochen und ich weiß jetzt, du bist eigentlich schuld an allem. Aber der Chef meint ja auch noch was anderes, nehme ich an, was Lauren gegebenenfalls gewusst hat oder nicht, was dann später nochmal rauskommt. Also es gibt hier wirklich nochmal ein politisch heikles Mysterium.
Da ist einiges los in dieser Folge. Die ist schon ein bisschen überladen auch. Naja, wir sind dann bei Lauren zu Hause. Sie packt, weil sie offensichtlich umziehen will. Sie hat ganz fragwürdig, also sie stellt dann, während sie packt, eine Cola-Dose auf den Kaminsims, wo neben diversen Bildern, mal wieder diesem Wahlspruch von Howard, auch zwei Äpfel liegen. Wer hat zwei Äpfel auf dem Kaminsims liegen? Naja. Anyway, und dann wird sie aber schon wieder überfallen von irgendwelchen Leuten.
Die hat aber auch ein Pech, die Frau.
Naja, jedenfalls werden aber diese, also diese neuen Missetäter auch wieder von dem Geist verprügelt und in dem Moment kommen gerade Mulder und Scully. Ah, genau, sie hatte vorher auch von der Weihnachtsfeier noch gleich Mulder angerufen mit der Karte, die er ihr gegeben hatte, wir müssen reden so. Und dann kommen nämlich Mulder und Scully gerade an und hören, dass da drin Radau ist und Mulder rennt schneller rein als Scully und sieht da noch, dass einer der Typen, also eine Frau liegt schon tot am Boden und so ein Typ in der Luft schwebt.
Ja, das kommt schon mal vor hier. Also hier haben wir auf jeden Fall eine Folge, wo es wirklich keine Alternativerklärung, also keine rationale Alternativerklärung für diesen Quatsch gibt, der da passiert.
Und dann kommt Scully aber erst dazu, als der Typ dann schon wieder zum Boden gefallen ist. Und da dachte ich mir, das haben sie doch auch absichtlich gemacht, damit Scully einfach weiter skeptisch sein kann, damit sie weiter unsere Stimme der Vernunft ist. Was aber halt nicht mehr so richtig funktioniert, wenn die Serie sich jetzt schon so krass positioniert hat, dass Mulder einfach immer recht hat mit allem Scheiß. Ich will jetzt nicht sagen dauerhaft, aber in dieser einen Folge riskieren sie den Charakter Scully kaputt zu machen halt, dass sie halt bisher war das halt so angenehm, dass sie halt die Vernünftige war, die immer diesen spooky Mulder zurückgepfiffen hat. Aber wenn wir jetzt halt so explizit zu sehen bekommen, dass das alles stimmt und dass es echt Geister gibt und Mulder einfach recht hat und dann Scully irgendwie als dumm dargestellt wird, die halt immer einen Schritt zu spät kommt und deswegen irgendwie, gibt keine Geister. Das finde ich einfach schlechtes Writing.
Ja, ich habe auch nicht behauptet, dass das gutes Writing ist.
Naja, jedenfalls, nächste Szene treffen wir wieder unsere Bad Cops, von denen wir nur nicht wissen, zu welcher Organisation sie gehören, aber die erzählen uns, dass die Firma von Howard Graves in illegalen Waffenhandel verstrickt ist mit diesen komischen Islamisten. Ah, genau, das ist auch so eine Szene, die ist absurd kompliziert, weil erst verhören Mulder und Scully Lauren. Lauren will nichts sagen. Dann kommen die Bad Cops.
Sie verhören Lauren, aber sagen gleichzeitig, das ist nur ein Verhör, sie sind jetzt nicht irgendwie hier, wir behalten sie nicht hier. Und ich dachte so, ja, aber die ist die einzige Person in einem Haus mit zwei Leichen. Also auch wenn es sehr unwahrscheinlich erscheint, weil sie halt ne, schon so ein bisschen panisch ist und so, aber trotzdem, allein aufgrund der Faktenlage müsste man sie doch vielleicht mal in U-Haft nehmen oder so.
Ja, das stimmt, das habe ich gar nicht bemerkt in dem Moment. Das ist sehr gut. Nee, dann kommen mal die Bad Cops. und wollen Lauren verhören. Und dann meint Mulder noch so, ich würde sie ja nicht zu hart anfassen, weil Mulder ja weiß, dass dann der Geist austickt. Und dann Schnitt, und dann kommen die wieder aus dem Verhör raus. Die wollte nicht reden und ziehen beleidigt ab. Also so merkwürdig geschnitten. Und dann gehen halt Mulder und Scully wieder rein. Und dann sagt sie wieder, ich sag ihnen nichts. Und dann sagt Mulder, ja, ich weiß, dass der Geist von Howard Crave sie beschützt. Und dann packt sie aus.
Ja, und dann sagt sie unter anderem, ja, diese Isfahan-Gruppe, die war auch schon mal bei uns im Büro und haben da Waffen bestellt, mehr oder weniger.
Das ist voll, also das genau, die Beschreibung ist großartig, so als die haben sich offensichtlich vorgestellt, als wir sind die Terroristen und wir wollen jetzt hier Waffen kaufen. Aber davor sagt sie noch viel Besseres, sagt sie nämlich, ich weiß nicht, ob sie schon mal Sekretärin waren. Das ist auch so ein Satz, den noch nie jemand im Leben gesagt hat, zu einem Polizisten. So. Naja, jedenfalls erzählt sie halt, weil als Sekretärin, da beachten die Leute einen nicht und deswegen hört man da so viel. Das war einfach die Einleitung dazu. Genau, daraufhin beschließen jetzt Mulder und Scully mit den Bad Cops zusammenzuarbeiten, deren Nummer sie jetzt offensichtlich irgendwie haben, obwohl die ja eigentlich nicht sagen, wer sie sind und woher sie kommen, und machen gemeinsam mit dem FBI da so eine Durchsuchung in der Firma.
Ja, genau. Sie wollen jetzt Beweise suchen, die die Verbindung zu dieser Isfahan-Gruppierung beweist. Und ja, da kommt der Geist ja auch ganz gelegen, weil der ja weiß, wo möglicherweise Beweismittel stecken könnten.
Genau. Also die Durchsuchung ist erstmal unergiebig und Mulder ist schon recht frustriert, weil er ohne Beweise abziehen muss. Aber Lauren will das nicht auf sich beruhen lassen und schreit dann quasi in die Luft so zu dem Geist. Er soll ihr helfen und der greift dann ein, zerreißt die Tapete und hinter der Tapete, es sah aus wie so ein Sparbuch, aber es waren irgendwelche Infos.
Es war eine Diskette und er zerreißt vor allem diese Tapete mit einem Messer, das vorher noch benutzt wird, um den neuen Chef mal wieder an den Kragen zu gehen. Aber mal ganz ehrlich, du bist eine Firma, du machst irgendwie Waffenhandel mit Terroristen. Hast offenbar Daten über diesen Handel auf einer Diskette gespeichert. Wer kommt denn auf die Idee, ah ja, diese Diskette, da tapeziere ich jetzt drüber. Warum legt man die nicht in den Safe oder in ein Bankschließfach oder zerstört sie vielleicht auch einfach? Vielleicht speichert man die Daten gar nicht irgendwo. Wäre auch so eine Idee.
Muss man vielleicht für die Steuer aufheben. Naja, jedenfalls haben wir dann eine oder zwei Abschlussszenen, aber zuerst also nochmal Schnitt. Wir sehen Lauren, die ihre letzten Kisten ins Auto packt, und Mulder und Scully stehen daneben. Und das ist wahrscheinlich der beste Dialog auch wieder der ganzen Folge. Lauren meint so, ja, keine Sorge, ich komme dann zum Prozess, um auszusagen. Mulder, sie ziehen weg. Wohin denn? Und wohin ziehen sie denn? Und sie so, weg. Ihre Hauptzeugin zieht weg und sie wissen nicht, wohin, und sie haben nur so einen feuchten Händedruck, dass sie dann kommen, wenn der Prozess stattfindet. Ah, ja, jedenfalls so hanebüchend. Mulder fragt dann Scully, glaubst du ans Afterlife? Und was antwortet Scully?
Weiß ich nicht, was antwortet sie denn? Ich war von der Liberty Bell so eingenommen.
Das ist nämlich der einzige Moment in der ganzen Folge, wo es zwischen den beiden menschelt. Da sagt Scully mal wieder, wie schon in der letzten Folge, das große Thema, na, würde es ja schon reichen, wenn ich wenigstens in diesem Leben ein Leben hätte. So. Mhm. Und daraufhin meint dann Mulder quasi so als kleinen emotionalen Moment, hast du eigentlich schon mal die Liberty Bell gesehen? Und sie so, nee. Und er so, ja, ich war schon 100 Mal hier und hab die auch noch nie gesehen. Komm, lass uns da hinfahren und die doch endlich mal angucken. Also jetzt machen sie mal was Privates. So. Und dann sehen wir noch einen Epilog. Was passiert da?
Ja, da beginnt Lauren einen neuen Job in einer Firma, die genauso aussieht. Also auch das ganze Interieur dieser Firma sieht genauso aus wie die Firma zuvor. Die Sekretärin ist auch so ein bisschen, ein bisschen speziell. Und möglicherweise gibt es da einen Hinweis, dass dieser Geist noch existiert, oder?
Also erstmal, Lauren hat ein echtes Problem, pünktlich zum Job zu kommen. Sie hat einen nagelneuen Job und kommt sofort auch wieder zu spät, sodass sie da angepumpt wird. Aber wir sehen eben, dass dann wieder die Kaffeetasse wackelt, so ein Callback zu der Serie vorher. Und dann meint die Sekretärin aber nur so, immer diese LKWs, die hier vorbeifahren, wir brauchen ein neues Büro. Sollte das uns jetzt Also so, ist es buchstäblich zu verstehen, dass es nur so ein Witz war, der also so ein Fake-Callback, oder glaubst du, es sollte uns doch andeuten, dass der Geist noch nicht ruht, sondern weiter über Lauren wacht?
Ich glaube, das war der einzige Moment in dieser Folge, der so ein bisschen zweideutig war, wo du das jetzt für dich interpretieren kannst, wie du magst.
Ja, da sagst du was, das hätte ich mir mehr gewünscht in der Folge. Also im Gegensatz zu dir mag ich ja Geistergeschichten sehr. So, ich bin schon, also das ist schon das, was mich am meisten gruselt, auch wenn ich nicht an Geister glaube, aber so Geisterfilme finde ich schon sehr, sehr gruselig. Und das Beste an Geisterfilmen ist aber genau der Moment, wenn Dinge passieren, die du dir nicht erklären kannst, bevor es die Auflösung gibt. So, das finde ich, treibt die Spannung hoch und es macht die Folge halt nicht. Die macht sofort in your face. Und wie ich jetzt auch schon mehrfach betonte, dieses, dass damit halt auch wir haben bisher irgendwie Aliens und wir hatten irgendwie so, ja, keine Ahnung, Urmenschen oder so. Was hatten wir denn noch für Wesen? Also wir hatten immer irgendwelche Erklärungen, also immer welche Dinge, die auch wirklich existieren könnten mit naturwissenschaftlichen Erklärungen. Und jetzt haben wir zum ersten Mal was Übernatürliches. Das fand ich schon so, also ich wusste nicht, dass die Serie diesen Weg geht. Ich dachte, wir bleiben die ganze Zeit irgendwie mehr so im Ancient Aliens bla Gedöns. Und dass sie sich halt auch noch so klar entscheidet. Ich glaube, heutzutage würdest du das auch nicht schon in Folge 6 die Entscheidung fällen, ja, es gibt Geister, sondern du hättest das vielleicht angeteased. Das fand ich tatsächlich alles so zu sehr in your face.
Ja, kann ich verstehen. Aber jetzt macht ja vielleicht die Aussage von Mulder, dass er sich mit Okkultem beschäftigt, mehr Sinn. Ne? Dass X-Files halt mehr sind als hier gibt's Aliens oder. Ne? Es sind halt generell Dinge, die man nicht mit wissenschaftlichen Mitteln erklären kann oder so. Und da gehört ja sowas auch mit dazu. Aber generell, ja, ich fand die Folge auch intellektuell einfach überhaupt nicht stimulierend, weil alles von vornherein so unglaublich klar war. Und die gewissen Dinge, die unklar blieben, die waren aber interessant, aber wurden nicht weiterverfolgt. Zum Beispiel, warum hat diese Frau so eine enge Beziehung zu ihrem Chef gehabt? So, also hat er sie einfach angesehen als Ziehtochter, weil seine Tochter mit 3 Jahren verstorben ist, oder steckte da mehr dahinter, weil sie ja auch mit ihrer Familie gar keinen Kontakt hat? Also, ne, das sind ja schon irgendwie interessante Dinge. Also so dieses Zwischenmenschliche, das hätte ich mir mehr gewünscht als, oh, er ist ein Geist und das kann man auf einem Foto sehen.
Und apropos Zwischenmenschliche, das fehlte mir halt auch, dass wir halt so viel, also einerseits fand ich das gut, dass wir viel Recherchearbeit gesehen haben, also wirklich Polizeiarbeit, aber es ging halt auf Kosten dieser Zwischenmenschlichkeit zwischen Mulder und Scully, und das ist das, was mich mehr interessiert als irgend so ein random Monster of the Week. Und da hatten wir wirklich nur diesen einen Moment ganz am Ende, wo die mal was Persönliches sprechen, sonst haben die immer nur über Fakten geredet. Das war ein bisschen schade.
Ja, würde ich dir zustimmen. Insofern ist diese Folge irgendwie komischerweise zu kurz und zu lang zugleich. Ja. Und letztlich eher unbefriedigend.
Wie viele Geister-Chef-Daddies auf einer Skala von 1 bis 5 bekommt sie von dir?
Ach, ich würde sagen so 2 bis 2,5. Also sie hat mich halt nicht aktiv genervt. So, ich fand sie eher ein bisschen langweilig einfach.
Ja, also ich dachte, ich glaube, bei der letzten Mal waren wir strenger, aber eigentlich war die letzte Folge dann doch irgendwie konsistenter mit dieser Neandertalerin.
Ja, aber das war eine schöne Neandertalerin, die Mulder halb gepoppt hat. Obwohl er, also das war einfach so, das war halt, da waren so viele Klischees drin. Okay, hier auch, aber.
Ja, ich verstehe. Also ich war hier auch nie irgendwie, im Gegensatz zu dir, ich war nicht gelangweilt. Ich war schon die ganze Zeit irgendwie mit dabei. Also glaube, ich gucke gerne auch einfach zu, wie Profis ihre Arbeit tun. So. Und das haben wir halt hier viel gesehen. Also abgesehen von ein paar fragwürdigen Entscheidungen, wie die Hauptzeugin einfach wegziehen zu lassen oder jemanden nicht zu verhaften, wenn 2 Toten in der Wohnung liegen, haben die halt mal irgendwie gezeigt, dass sie halt auch wirklich beim FBI arbeiten und nicht nur irgendwie in Atlantic City rumlaufen, bis sie irgendwie Leute auf Dächern stehen sehen. Und das hat mir gefallen. Von daher, ja, ich sag 2 von 5 toten Geister-Daddy-Chefs.
Ja, aber ich will jetzt langsam wieder mal Aliens haben. Ich will jetzt hier das große Mysterium weitererzählt bekommen. Aber das, wie ich vorhin recherchiert habe, dauert das noch ein paar Folgen leider.
Und ich möchte, dass es wieder knistert zwischen Mulder und Scully. So, mal schauen, was uns da in der nächsten Folge erwartet. Wie sagen wir mal Tschüss?
Tüdelü.
Macht's gut.
Episode Memory ist eine Produktion von Daniel Brockmeier und Christiane Attig. Die die Wahrheit ist irgendwo da draußen.